Ein prophetischer Satz wäre natürlich einfach schlicht denen, die einen verlassen, einen Raum im eigenen Bereich zu geben, um sie zu hören, zu fragen. Das geschieht auch teilweise, aber es geschieht nur mit der Intention zu wissen, warum sie ausgetreten sind. Das ist auch wichtig. Aber die Frage ist ja, welches Leben leben sie und warum gelingt es uns nicht in diesem Leben, die Freiheit und die Begeisterung für die Botschaft Jesu zu wecken?
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Eine prophetische Herausforderung. Was uns Kirchenaustritte theologisch zu sagen haben. Im Gespräch mit dem Pastoraltheologen Rainer Bucher. Ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Im vergangenen Jahr verließen in Deutschland 322.000 Menschen die katholische Kirche. Im Jahr zuvor waren es mehr als 400.000. In der evangelischen Kirche sind die Zahlen, was die Größenordnung betrifft, vergleichbar. Ja, und auch die Zahl der Bestattungen liegt über der der Taufen. Ergo schwindet insgesamt der Anteil, den Katholiken und Protestanten an der Gesamtbevölkerung ausmachen, weiter. Mittlerweile liegt er in Deutschland knapp unter 50%. Eine Entwicklung, die im vergangenen Jahr auch die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die KMU, eindrücklich abgebildet hat. Die Kirchenaustritte setzen die Kirchen zum einen ökonomisch unter Druck, da sie mit weniger Kirchensteuermitteln einhergehen, die für ihre Arbeit in Pastoral, Caritas und Bildung zur Verfügung stehen. Sie sind aber mindestens genauso eine theologische Herausforderung. Schließlich dokumentiert ja jeder Austritt auch, dass es nicht gelungen ist, die christliche Botschaft so plausibel oder glaubwürdig für die Ausgetretenen gemacht zu haben, dass sie in der Kirche bleiben wollen. Bereits Ende 2024 hat der Pastoraltheologe Prof. Dr. Rainer Bucher im theologischen Online-Feuilleton feinschwarz.net die gegenwärtige Konjunktur der Kirchenaustritte als eine, Zitat, prophetische Herausforderung für die Kirchen benannt. Mit Blick auf die jüngsten Zahlen hat meine Kollegin Karin Wollschläger mit ihm nochmal ausführlich auf seine Thesen geschaut und auf die Frage, was es für die Kirchen aus den Austritten zu lernen gilt. Prof. Dr. Rainer Bucher lehrte bis 2022 Pastoraltheologie in Graz. Er ist ein aufmerksamer Beobachter der Lage der katholischen Kirche in spätmodernen Gesellschaften und neben seiner breiten akademischen Publikationstätigkeit ist er auch Gastgeber eines eigenen Podcasts. Unter dem Titel »Dieses eine Leben« spricht er mit seinen Gästen über das, was es mit ihrem Leben so auf sich hat und was ihr Leben mit Theologie zu tun hat. Rainer Bucher im Gespräch mit Karin Wollschläger, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Bucher, in Ihrem Beitrag für das Internetportal Feinschwarz schreiben Sie, die steigenden Kirchenaustrittszahlen sagen der Kirche wirklich Neues über sich selbst und es ist überhaupt noch nicht gesagt, was dieses Neue schon wirklich erkannt ist. Was ist denn das Neue?
Ja, wenn es noch nicht erkannt ist, dann ist es tatsächlich erst noch etwas, was man zu finden hat. Ich glaube, man muss einfach sehen, dass eine Form von Kirchenkonstitution, die über 1500 Jahre, sie heißt auch konstantinische Formation, zusammenbricht zurzeit, die im Wesentlichen auf Sanktionsmöglichkeiten der Religionen und der Kirchen bestand. Man konnte mit dem Jenseits drohen und man konnte mit sozialmoralischer Abwertung, also mit dem Nachbarn drohen. Diese Machtstellung von Religion hat über Jahrhunderte die Gesellschaft bestimmt und sie bricht zusammen aufgrund bestimmter Prozesse, die wahrscheinlich mit dem Kapitalismus zu tun haben, die man unter Säkularisierungsprozessen zusammenfassen kann. Und das bedeutet, dass Religion sich nicht mehr normativ vergesellschaftet, sondern situativ. Das heißt, nicht mehr die Religion bestimmt das Handeln ihrer Mitglieder, sondern die Mitglieder bestimmen, ob sie situativ religiöse Orte nützen und oder auch eben nicht. Das ist für die machtgewohnten religiösen Institutionen ein absoluter neuer Vorgang, eine neue Situation, gerade für die katholische. Und was dies für sie bedeutet, dass sie von der Nutzerseite her umgebaut wird, von einer religiösen Heilsbürokratie, wie das Weber genannt hat, zu einer religiösen Dienstleistungsorganisation, die nur noch situativ genutzt wird, das weiß sie selber auf vielen Ebenen noch nicht wirklich, weil wir erst dabei sind, das zu entdecken. Man spürt es von der Gemeindepastorale über die Sakramentenpastorale an sich an jedem pastoralen Punkt. Wir sind übrigens immer dort gut als katholische Kirche, wo wir diese Situation, die eine radikale Freiheitssituation aller Beteiligten ist, akzeptieren. Etwa in der Kategorialpastoral. Und wir sind dort immer überall nicht wirklich gut, wo wir noch versuchen, Machtreste aufrechtzuerhalten.
Mich verwundert, das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja jetzt nicht irgendwas, was kurzfristig vom Himmel gefallen ist. Das zeichnet sich ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten ab. Verstehe ich Sie richtig, dass die Kirche das aber immer noch nicht begriffen hat oder die Kirchenleitung aus ihrer Position raus?
Naja, sie ist dabei, es zu begreifen. Es ist natürlich schon so, dass man auch aus der allgemeinen Institutionsforschung weiß, dass Institutionen auf radikale Kontextveränderungen erst reagieren, wenn sie sie spüren, nicht wenn sie sie erkennen. Also das gilt nicht nur für die Kirche, dass Institutionen erst dann wirklich zu Reformen bereit sind, wenn es an ihre Existenz geht. Aber bei der Kirche ist es ganz besonders fatal, weil sie sehr langwierige Rückkopplungsmechanismen noch hat. Wenn ein Vorstandsvorsitzender 2-3 Jahre hintereinander Defizite macht, rote Zahlen schreibt, dann muss er ein neues Programm auflegen oder wird ausgetauscht. Wir erlauben uns sozusagen rote Zahlen zu schreiben über Jahrzehnte und ziehen keine Konsequenzen. Ich muss jetzt mein Fach ein bisschen verteidigen. Die Theologie und speziell auch die praktische Theologie hat auf solche Prozesse und Gefahren schon über Jahrzehnte hingewiesen. Aber wie gesagt, es wird erst wirklich dann wahrgenommen, wenn es an die eigene Substanz und Existenz geht. Und das ist mittlerweile der Fall. Die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wo die katholische Kirche ja erstmals auch mit dabei war, die sagt jetzt, dass nicht wie noch vor einigen Jahren angenommen 2060 sich die Kirchenmitglieder halbieren werden, sondern bereits in den 40er Jahren, was übrigens auch nicht nur mit dem Kirchenaustritt zu tun hat, sondern auch mit der abnehmenden Taufquote, die zusammen eben mit dem Kirchenaustritt die institutionelle Beständigkeit der katholischen Kirche, übrigens auch der evangelischen, wirklich gefährdet. Was das Neue geistlich und theologisch ist, das heißt natürlich mit der eigenen Machtlosigkeit umgehen zu müssen, mit der eigenen Machtlosigkeit den eigenen Kirchenmitgliedern gegenüber umgehen zu müssen. Und eine machtgewohnte Institution wie die katholische Kirche hat darüber nur sehr wenig Erfahrung. Das spüren sie daran, dass überall dort, wo sie noch Restmacht ausüben kann, sie fast durchgehend auch noch ausübt. Also nicht freiwillig darauf verzichtet. Gibt eine kleine Ausnahme, obwohl wie freiwillig kann man darüber diskutieren. Das ist das neue Arbeitsrecht in der katholischen Kirche, wo man ja den Blick ins Privatleben doch weitgehend zugeschlossen hat. Aber das hatte natürlich auch nicht wirklich einen hohen Freiheitsanteil, denn man bekommt einfach schlicht kein Personal mehr, wenn man das weitergemacht hätte wie bisher.
Wo hat denn die Kirche noch Macht?
Oh, in allen ihren Arbeitsverträgen zum Beispiel, im Bildungssystem zum Teil. Eine klassische Frage immer ist, mag marginal erscheinend, aber ist klassisch, dürfen katholische Schulen ihre Schüler und Schülerinnen dazu zwingen, in den Schulgottesdienst zu gehen oder nicht? Es gibt noch viele Bereiche, wo die katholische Kirche noch Macht ausüben kann. Es sind, und das Schrecklichste ist natürlich in all dem, was mit dem sexuellen Missbrauch zu tun hat, wo man spürt, dass ja erst säkulare Instanzen wie die Justiz und der Journalismus und leider auch nicht die wissenschaftliche Theologie, die diesen massiven Machtmissbrauch aufgeklärt hat. Das heißt, sie selber hat es nicht geschafft.
Sie sagen, die Kirche bewegt sich erst, wenn es ein bisschen weh tut.
Ja, nicht nur ein bisschen, Frau Wollschläger, wenn es richtig weh tut. Das beginnt jetzt.
Die Frage ist, ob man da auch nochmals zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland unterscheiden muss. In Ostdeutschland ist die Kirche nie systemrelevant gewesen. Es ist eine Diaspora-Kirche, es waren immer wenige, jetzt werden es noch weniger von den wenigen. Ist das, was Sie vorangesagt haben, trotzdem genauso anschlussfähig?
Es gibt sicher einen Hauptunterschied. Ich habe tatsächlich auch Verwandtschaft in der ehemaligen DDR gehabt und auch besucht regelmäßig. In der DDR waren natürlich die Kirche, waren die Kirchen Orte der Erfahrung relativer Freiheit. Es gab dort mehr Freiheit, mehr Meinungsfreiheit und allgemeine Freiheit als im allgemeinen gesellschaftlichen Leben, das eben von der kommunistischen Partei sozusagen kolonialisiert und domestiziert wurde. Insofern gibt es hier eine positive Freiheitstradition, die ja auch tatsächlich der katholischen und auch der evangelischen Kirche in der ehemaligen DDR Glaubwürdigkeit verliehen hat. Von der allgemeinen Entwicklung, glaube ich aber, kann sich auch die ostdeutsche Kirche nicht wirklich abkoppeln. Die Zahlen sind ja auch entsprechend.
Wenn ich Sie recht verstanden habe, muss die Kirche stärker sich als Dienstleister verstehen.
Diese Frage hat zwei Antwortkomponenten. Die eine ist mal die rein religionssoziologische. Sie wird als Dienstleistungsinstitution verstanden. Also sie wird von der Nutzerseite her übrigens auch von denjenigen, die sozusagen treu kirchlich bleiben, weitestgehend als Dienstleistungsorganisation genutzt für unterschiedliche, ganz unterschiedliche Dienstleistungen. Was übrigens das Phänomen hat, dass dann überhaupt das Konzept Kirche aufgelöst wird. Denn das Konzept Kirche, gerade katholisch, ging ja von den Elementen exklusive Mitgliedschaft, unbedingte Gefolgschaft und umfassende Biografiemacht aus. Wenn sie jetzt das sozusagen kippt in eine Dienstleistungsorganisation, dann wird Kirche als Konzept hinfällig, wird verflüssigt, wird liquidisiert und wird zu einer sozusagen nur partikulär und situativ genutzten Institution. Die zweite Ebene ist natürlich die theologische. Will sie das sein, Dienstleistungsorganisation?
Will sie oder will sie nicht?
Es hat gerade eine große, sehr umfassende Arbeit gegeben, bei Kollegen Sellmann geschrieben, die das versucht zu legitimieren. Ich folge dem im Wesentlichen, denn die Basis der Kirche ist der Dienst Gottes an den Menschen. Und die Basis der Antwort des Menschen auf den Dienst, den Gott in der Offenbarung und in der Geschichte an uns Menschen geleistet hat, ist selbst der Dienst an den Menschen und an Gott dann wieder. Und diese Dienstleistung, wenn man sie versteht als Geben von Liebe und Gnade, von Freiheit und Leben, ist der zentrale Inhalt des Christentums. Was das dann jetzt in einer konkreten Gesellschaft wie unsere, die kapitalistisch ist und die Dienstleistung unter einem bestimmten kapitalistischen Kontext versteht, bedeutet, das ist nochmal eine andere Frage. Aber im Kern ist die Kirche eine Organisation, ein Raum, wo Gottes Dienst an uns Menschen hoffentlich erfahrbar wird.
Vielleicht schauen wir nochmal auf die Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten, beziehungsweise warum sie denn in der Kirche bleiben. Mir scheint, es hat sich ein bisschen gewandelt. Bei den Kirchenaustritten nimmt jetzt doch die Zahl derer zu, die trotzdem dem Glauben und der sehr verbunden sind, hochreligiöse Menschen, die aber sagen, sie sehr an der Institution stoßen und deshalb austreten.
Das gilt vor allem für den katholischen Bereich, so sagt zumindest die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Ich glaube, man muss drei große Gruppen unterscheiden, die austreten. Eine große Gruppe ist einfach schlicht diejenigen, die keinen Nutzen mehr in der Kirchenmitgliedschaft sieht. Die sagt, was soll ich da noch dabei sein, wenn es für mich in keiner Hinsicht etwas bedeutet, also sozusagen eine langjährige Entfremdung oder sogar eine überhaupt noch nicht mal mehr Entfremdung, sondern eine völlige Distanz. Die zweite Gruppe ist diejenigen, die Sie ansprechen, wo aus religiösen Gründen oder aus moralischen Gründen gesagt wird, ich bleibe doch zum Beispiel als engagierte, junge, selbstbewusste oder auch ältere, selbstbewusste Frau nicht bei einer Institution, die mich diskriminiert, die mir keinerlei Machtpositionen zugesteht oder nur sehr marginale und die mir ja zwar sagt, du hast die gleiche Würde, aber nicht die gleiche Rechte. Die sind also in Selbstwidersprüchlichkeiten verstrickt. Oder ich bleibe bei keiner Institution, die nachweisbar in einem doch manifesten Umfang sexuellen Missbrauch getrieben hat und dann ihn noch nicht mal aufgeklärt hat oder nur unter Zwang. Also diese Gruppe, die unter Protest austritt und die geradezu sagt, um religiös zu bleiben, muss ich diese Institution verlassen. Die wird wahrscheinlich größer, man darf sie aber wahrscheinlich auch nicht überschätzen. Und die dritte Gruppe, das ist die sozusagen eine Kalkulation vollzieht, die sagt, ich zahle dafür, was bringt es mir? Man kann ja gar schon umgekehrt wieder fragen, warum bleiben noch so relativ viele Menschen in der Kirche, obwohl sie von ihr kaum etwas haben. Also wenn man sagt, wir haben 6-7% Kirchgang, dann sind das vielleicht ungefähr 10% der Menschen, der Katholiken, die noch irgendwie eine Nähe zum Gemeindespektrum haben, dann haben sie aber 40-50%, die nicht austreten, auch nicht unmittelbar austrittswillig sind, die aber bei der Kirche bleiben, aber nichts von ihr haben. Da gibt's zwei Motive, die man vermutet. Das eine ist ein Versicherungsmotiv. Es kann ja sein, dass man es mal braucht. Und das andere ist ein Gemeinwohlmotiv, dass man sagt, also ich brauche ja nichts von der Kirche, aber es ist gut, dass es so etwas gibt für diese Gesellschaft. Kann ja auch Mitglied im Bund Naturschutz sein, ohne dass ich aktiv bin, aber ich bin froh, dass es das gibt. Was für die katholische Kirche das Wichtigste ist anzuerkennen, dass jeder und jede, die austritt, ein Signal für sie sind, dass sie diesem Menschen, dieser Mann, dieser Frau nicht klar machen konnte, was die Botschaft Jesu von Gott bedeutet.
Das bringt mich auf eine Formulierung, die ich bei Ihnen gelesen habe, wo ich stutzig wurde und dachte, das müssen Sie uns vielleicht mal im Podcast erläutern. Und zwar, Kirchenaustritte seien eine prophetische Herausforderung. Was verstehen Sie denn darunter?
Ja, Prophetie kann man kurz zusammenfassen als den gelungenen Versuch auf eine Situation von Glaube und Religion zu reagieren, auf die noch keine Reaktion zur Verfügung steht. Es gibt ja immer wieder, das können Sie auch bei den Propheten in den biblischen Schriften sehen, prophetische Interventionen, wo eine Situation etwas völlig Neues erfordert gegenüber den herrschenden gesellschaftlichen und religiösen Eliten. Und plötzlich tritt jemand auf und hat eine neue Botschaft. Und in dieser neuen Botschaft wird in einer neuen Zeit die alte Botschaft neu gesprochen. Und sie hat dann was Provozierendes. Und wenn es wirklich so ist, dass wir in einer ganz neuen religionssoziologischen und kulturellen Situation sind mit unserer Christentumsgeschichte, dann ist die Verlängerung alter Diskurse keine Möglichkeit mehr. Offenkundig ist das der Fall. Das heißt, es muss eine Art prophetische, das heißt gewagte, oft auch nur von Einzelnen gewagte Intervention kommen, die das Alte neu sagt und zwar auf die neue Situation. Diese prophetische Intervention macht sich immer fest an noch nicht verstandenen neuen Situationen, was übrigens ein kulturelles Phänomen überhaupt ist. Man kann die Gegenwart generell als Postmoderne deswegen bezeichnen, weil in ihr lauter kulturelle und politische Phänomene praktisch täglich auftauchen, vom Internet bis zu Herrn Trump bis zum KI, die man noch kaum vorher für möglich geachtet hat und auf die zu reagieren offensichtlich extrem schwierig ist, weil keine Routinen mehr zur Verfügung stehen. Das gilt für die gesellschaftliche Entwicklung überhaupt, das gilt aber eben auch für die kirchliche Entwicklung, die ja noch dazu gefangen ist in einer merkwürdigen Vergangenheitsorientierung. Sie müssen sich vorstellen, bei uns muss es alles schon mal gegeben haben, damit es in Zukunft geben darf. Also klassisch Diakoninnen zum Beispiel. Das ist natürlich eine Selbstfesselung ungeheurer Art, die geradezu antiprophetisch ist. Und die Kirchenaustritte in dieser Massivität sind ein eindeutiges Zeichen des Versagens der christlichen Tradition in der Gegenwart. Und dieses Versagen, ich will jetzt nicht moralisieren, aber dieses Versagen braucht einen Neuansatz, sowohl organisationell wie inhaltlich, von dem, wofür wir stehen.
Was wäre denn so ein prophetischer Satz, den Sie gern mal hören würden?
Dann müsste ich ja Prophet sein. Das ist jetzt aber natürlich nicht die zentrale Charakteristik und Habitus von Universitätsprofessoren. Da muss man die eigene Beschränktheit sehen. Was ich sagen kann in meiner Profession ist, dass es einen Habituswechsel braucht. Also zum Beispiel von der Erhabenheit hin zur Demut, zur Aufmerksamkeit, zum Hören. Das wird in der katholischen Kirche auch vertreten, aber es wird viel zu wenig gemacht. Ein prophetischer Satz wäre natürlich einfach schlicht denen, die einen verlassen, einen Raum im eigenen Bereich zu geben, um sie zu hören. Und zu fragen. Das geschieht auch teilweise, aber es geschieht nur mit der Intention zu wissen, warum sie ausgetreten sind. Das ist auch wichtig. Aber die Frage ist ja, welches Leben leben sie und warum gelingt es uns nicht in diesem Leben die Freiheit und die sozusagen die Begeisterung für die Botschaft Jesu zu wecken? Warum muss man erst werden wie wir, um Katholik oder Christ zu werden oder Christin? Und warum gelingt es uns so wenig, dieses heutige Leben, das ja zum Beispiel medial oder auch was die Geschlechterchoreografie betrifft oder in wahnsinnig vielen Bereichen ganz anders läuft wie früher?
Es gibt ja in verschiedenen Kirchengemeinden durchaus Angebote für ausgetretene, aber dennoch dem kirchlichen Leben verbundene Menschen. Wann sind solche Angebote, was braucht es, damit die gelingen? Wann sind die erfolgreich?
Also sie sind dann erfolgreich, wenn die, mit denen man da spricht, nicht das Gefühl haben, sie sollen wieder eingemeindet werden. Und wenn es auch überhaupt nicht so sehr Angebote sind, die schon rein örtlich dort stattfinden, wo Kirche ist, sondern umgekehrt, die dort stattfinden, wo diese Menschen sind. Ich mache noch mal ein ganz anderes Beispiel, jetzt gar noch nicht mal für Ausgetretene, aber für diese 50%, die Kirche finanzieren, ohne von ihr wirklich etwas zu wollen. Warum gibt es nicht einmal im Jahr in einer größeren oder kleineren Stadt eine Versammlung für diese treuen Fernstehenden, wo man sagt, also sie finanzieren uns, aber wir haben ansonsten nichts mit uns zu tun, jetzt erzählen wir ihnen mal, was wir mit ihrem Geld machen. Also das ist, macht ja jede Aktiengesellschaft macht das. Das sind sogar diejenigen, die noch Kirchenmitglieder sind. Diejenigen, die ausgetreten sind, übrigens theologisch, wie Sie ja wissen, auch weiterhin noch zur Heilsgemeinschaft der katholischen Kirche gehören, die müssen uns doch nicht primär interessieren, damit sie wieder der Kirche eintreten, sondern die müssen uns primär interessieren, um zu wissen, warum es nicht möglich ist, in ihr Leben hinein die christliche Botschaft zu sprechen und fruchtbar zu machen. Solche Kommunikationsräume werden zunehmend gesucht, soweit ich sehe, auch tatsächlich vor allem in ostdeutschen Diözesen, weil dort natürlich diese Frage schon länger sehr viel drängender ist. Aber es bedeutet natürlich auch, aus den eigenen Mentalitäten rauszukommen, aus den eigenen Habitus rauszukommen, aus den eigenen Vorlieben rauszukommen. Und da gibt es halt eine bestimmte Milieuverengung, die wurde ja schon länger festgestellt, innerhalb der katholischen Kirche. Und wir müssen eben festhalten, Christus ist nicht für die Katholiken gestorben, sondern für die Menschheit. Es gibt einen universalen Heilswillen Gottes, der bezieht sich auf alle und nicht nur auf diejenigen, die an Gott glauben. Und insofern gibt es einen universalen Auftrag der Kirche, sozusagen eine Dezentrierung hinaus zu allen. Es gibt ja auch Bereiche der Kirche, die das wirklich gut machen. Zum Beispiel alles, was mit karitativer Tätigkeit zu tun hat. Eigentlich wäre die Liturgie auch relativ pluralitätsfähig. Aber was wenig pluralitätsfähig ist, sind halt oft gerade die Gemeinden vor Ort.
Naja, aber da sehe ich ein Problem. Wie erreichen Sie diese Menschen, die quasi nur noch Kirchensteuerzahler sind, aber ansonsten keine Angebote mehr der Kirche wahrnehmen? Und kommen die tatsächlich zu so einer Veranstaltung?
Wie erreicht man Menschen überhaupt, wenn man sie ernst nimmt? Ganz einfach. Man erreicht Menschen immer, wenn man sie ernst nimmt und wenn man Settings, kommunikative Settings einrichtet, die das auch signalisieren, dass man sie ernst nimmt und dass man sich wirklich für sie interessiert und dass sie etwas zu sagen haben. Jeder Mensch ist, wenn er sich ernst genommen fühlt, ein potenzieller Gesprächspartner. Ich habe als Theologe immer identifizierbar im gewissen Sinn, relativ schnell als wissenschaftlicher Theologe, nie ein Problem gehabt, muss ich wirklich sagen, mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch zu kommen, wenn man signalisiert hat, mich interessiert wirklich, wer du bist und wie du lebst und was dein Leben ausmacht. Das können ja auch, glaube ich, viele Seelsorgerinnen und Seelsorger bestätigen, wenn man bereit ist, diese Offenheit nicht nur zu deklarieren, sondern auch zu kommunizieren, dann gibt es eine große Gesprächsbereitschaft, denn jeder Mensch hat ein schweres, teilweise schweres Leben zu bewältigen und ist dankbar, wenn er ernst genommen wird in diesen Problemen. Ich spreche in meinem Podcast bald mit einer Telefonseelsorgerin oder habe schon gesprochen, wird veröffentlicht, die über 20 Jahre Telefonseelsorgerin war und davor 10 Jahre im Gefängnis war. Also auch in Gebieten, die außerhalb wirklich der katholischen Normalmilieus war und die genau dieses bestätigt, wenn man Räume eröffnet, wo Menschen sich sozusagen mit ihrem Leben hineinbegeben können, dann wird es dankbar aufgenommen.
Jetzt haben Sie gesagt, okay, wir müssen Räume eröffnen, auch die Kirchengemeinden vor Ort. Ich habe ein bisschen durchklingen hören, dass Sie den Eindruck haben, die sind da noch nicht agil genug, oft darauf zu reagieren. Ja, wie sollen die mit diesen Entwicklungen umgehen? Haben Sie noch ein paar Tipps für die?
Naja, vielleicht können das Gemeinden auch gar nicht aus bestimmten soziologischen Gründen. Es sind immer Gruppenbildungen und damit Milieubildungen. Deswegen geht ja die Pastoraltheologie und seit einiger Zeit, glaube ich, auch gehen die deutschsprachigen Bistümer doch hin, davon zu reden, dass es unterschiedlichste pastorale Orte oder kirchliche Orte geben soll, die eben nicht nur gemeindlich sind, sondern die zum Beispiel im Bereich der Bildung, im Bereich der Caritas, in vielen unterschiedlichen Bereichen sind. Pastoral ist immer dort, wo es zu einer kreativen Konfrontation von Evangelium und Existenz kommt. Wo das, was das Evangelium heute zu sagen hat und das, was heute an Leben gelebt werden kann und muss, wo das in eine kreative Verbindung kommt, das heißt, sich wechselseitig erschließt. Das kann an den unterschiedlichsten Orten geschehen, das kann vom Religionsunterricht bis zur Heiligen Messe geschehen oder eben auch in Bildungsinstitutionen wie einer Akademie. Das ist im Prinzip alles pastoral im Sinn des Zweiten Vatikanums. Das kann natürlich auch in einem klassischen pastoralen Beratungsgespräch gesehen. Und solche Orte muss man schaffen, und zwar mit einer, das ist ein schöner Begriff meines Kollegen Christian Bauer, mit einer niederschwelligen Antreffbarkeit. Also das heißt, es muss leicht antreffbar sein, es muss auch sichtbar sein, es müssen offene Räume sein. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, auch sogenannte überflüssige Kirchenräume nicht möglichst zu verkaufen und umzunutzen, sondern für Passantenpastoral, für eine Zugänglichkeitspastoral zur Verfügung zu stellen. Und ansonsten die kreative Fantasie vieler Pastoraltätiger an der Basis entregulieren und ihr einen Platz und Raum geben. Da ist noch viel möglich, was noch durch Tradition und Routinen verhindert wird. Jene Seelsorgerin, mit der ich da gesprochen habe, die haben zum Beispiel in Bamberg einfach eine Bank in einen Park gestellt, sich hingesetzt und gesagt, wer mit uns reden will, darf mit uns reden. Und das wurde genutzt.
Sollten sich die Kirchen primär an ihrer schwindenden Mitgliederbasis oder an der Gesamtgesellschaft orientieren? Oder kann man gar nicht sagen, das ist keine Weggabelung, sondern es muss im Grunde zweigleisig laufen?
Nein, das ist keine Frage, weil der Auftrag ist völlig klar. Der universale Heilsauftrag der Kirche geht für alle Menschen. Und die Kirche ist nicht der exklusive Kanal des Heils. Die Kirche ist der Kanal oder der Ort, wo die universale Heilsberufung aller Menschen verkündet wird. Das heißt, sie darf sich überhaupt nicht an ihren Rest Mitgliedern orientieren. Die sind natürlich eine wertvolle Gruppe und eine Ressource und die sind ein wichtiger Punkt. Aber ihre zentrale Aufgabe sind alle, ist alle Menschen. Das ist die zentrale Aussage etwa von Gaudium et Spes. Denn nicht der Glaube an Gott macht einen Menschen zum Gottesgeliebten Kind, sondern Gott macht es, ganz unabhängig davon, ob der Mensch das glaubt oder nicht. Und deswegen ist die Orientierung an den Zeichen der Zeit, das wäre der theologische Fachbegriff dafür, an den gesellschaftlichen Phänomenen, die eine Herausforderung für den Glauben und für die Menschen und für die Menschenrechte darstellen, eine zentrale Aufgabe der Kirche. Also wenn sie sich auf ihren inneren Kreis beschränkt, verfehlt sie ihre Aufgabe.
Trotzdem ist es aber eine Realität, dass Gemeindemitglieder sagen, hier, das ist meine Heimat, meine Kirchengemeinde ist meine Heimat und ihr kümmert euch gar nicht mehr um mich, ihr seid immer nur mit den anderen beschäftigt und es sollen so viele Veränderungen hier stattfinden, die trage ich alle gar nicht mit. Dieser Realität muss man sich auch stellen.
Dass es ein Recht gibt oder dass es gut ist, wenn Menschen, die ihr Leben im Bereich der Kirche geführt haben, dass sie diesen Raum, der sie getragen hat und den sie vielleicht auch als Heimat beschreiben, weiter behalten, ist völlig klar. Ich sehe nur nicht, dass der wirklich so gekappt wird, wie sie beschreiben. Es gibt ein Phänomen, das ist der Priestermangel, den hat sich die katholische Kirche selber zuzuschreiben, weil sie eben bestimmte Zulassungsbedingungen hochzieht, die noch nur noch wenige erfüllen wollen. Und durch diesen Priestermangel wird sozusagen der Nahbereich des priesterlichen Gottesdienstes aufgelöst und weiter und vergrößert. Das bietet aber natürlich auch die Chance, dass andere Menschen, Männer und Frauen, nicht eucharistische Gottesdienste halten, solange man an diesen Zulassungsbedingungen festhalten will und sich sozusagen neue Räume von Beheimatung und von Erfahrung bilden, in dem eben andere Menschen auch sich einbringen können. Und das Christentum ist nicht primär eine heimatgebende Institution. Das ist sie lange gewesen, aber wenn Sie sich die biblischen Anfänge der christlichen Bewegung anschauen, dann ist das eine Aufbruchsbewegung, teilweise sogar in die Heimatlosigkeit hinein. Ich will das nicht stilisieren, aber es gibt immer die Polarität von, wie in unserem Leben ja auch, von Beheimatung und von Fremdheit. Wir sind nur Gast auf Erden, heißt ein schönes Lied. Und diese Fremdheit ist gerade etwa in der Karwoche mit dem Höhepunkt des Karfreitags auch ein Teil der christlichen Existenz.
Zum Abschluss, mir ist eine Sache bei meiner Arbeit aufgefallen. Wenn früher Kirchenaustrittszahlen veröffentlicht wurden, dann haben die jeweiligen Bischöfe das in der Regel auch noch kommentiert. Also meist mit Bedauern, wir müssen es ernst nehmen, wir müssen wieder näher an die Lebenswirklichkeit der Menschen heran, wir müssen mit ihnen in Austausch gehen. Inzwischen fehlt das quasi komplett. Also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagt, kommentiert es noch und die EKD-Ratsvorsitzende, aber die einzelnen Bischöfe nicht mehr. Da werden also nur noch die blanken Zahlen verschickt. Ich bin da etwas hin und her gerissen, wie ich das finden soll. Einerseits war natürlich schon der Eindruck, das sind jedes Jahr plus minus dieselben Floskeln des Bedauerns und in gewisser Weise auch der Hilflosigkeit. Andererseits wirkt dieses Fehlen jedweder Kommentierung ein bisschen, als seien die Bischöfe resigniert. Also wie sehen Sie das? Wie sollten die Bischöfe sich da verhalten? Haben Sie einen Tipp für die Bischöfe? Vielleicht hören ja ein paar zu.
Nun kann und darf ein katholischer Theologe nie für die katholischen Bischöfe sprechen. Die müssen für sich sprechen. Die sind auch diejenigen, die Entscheidungen treffen. Wir und unserem Fachhalt schlagen seit 20, 30, 40 Jahren bestimmte Entscheidungen vor, die nicht getroffen wurden und jetzt werden sie langsam getroffen. Ich kann Ihrer Vermutung aber natürlich einiges abgewinnen, ohne irgendetwas zu wissen. Dahinter steckt eben eine bestimmte Hilflosigkeit. Vielleicht ist es ja so, dass genau die Bischöfe auch spüren, dass jetzt ein prophetischer Sprung, eine prophetische Intervention, etwas wirklich Neues notwendig wäre, dass sie das spüren, aber dass sie nicht den Mut finden oder die Möglichkeit sehen, das auch wirklich zu tun. Natürlich werden wir keine Chance haben, wenn wir diese Handbremsen, die der synodale Weg bearbeitet, also die Geschlechtergerechtigkeit, die innerkirchliche Verfahrensgerechtigkeit, die Moraltheologie, all diese Fragen nicht gelöst haben. Das wird noch nicht den Weg nach vorne, den Sprung nach vorne, von dem das Konzil übrigens ja auch spricht, bewirken, wenn wir diese Handbremsen lösen, aber ohne sie zu lösen, ist schon mal gar nichts möglich. Jetzt werden diese Handbremsen nicht gelöst, also sind wir in einem Auto, in einer schwierigen Situation, wo auch noch die Bremsen blockieren, geschweige denn, dass man genau weiß, wo man hinfahren muss. In der Situation kann ich sogar leitende Verantwortliche verstehen, wenn sie erst einmal eher ruhig sind. Aber zum Beispiel das, was Sie gesagt haben, das trifft sich ja teilweise auch mit dem, was ich vorgeschlagen habe, also wirklich hinzuhören und hinzugehen zu denjenigen, die gehen, und von ihnen zu lernen. Man sagt es, aber man macht es halt so wenig. Also es fehlt ja offensichtlich der Mut, in dieser Krisensituation wirklich Neues zu probieren, obwohl es ein bisschen besser wird, würde ich sagen, als es in den letzten 20 Jahren war. Und es gibt einfach zu viele Blockaden. Und in diesen Blockaden stecken sich ja auch viele Bischöfe oder leidende Persönlichkeiten, und dann werden sie eher ruhig. Das ist verständlich, aber schade, denn in solchen Situationen hilft nur radikaler Mut.
Tja, bleibt uns also nichts anderes übrig, als auf die neuen Propheten zu warten.
Nein, es bleibt schon noch was übrig. Es bleibt noch ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Und der betrifft gerade diejenigen, die drinnen sind, vielleicht auch solche Menschen wie uns. Wie gehen wir damit um? Wie finden wir weiterhin Orte, wo wir mit unserem Glauben unser Leben leben können? Das ist ja nicht nur ein Problem der anderen, das ist ja auch ein Problem derer, die da sind und die weiterhin diese Tradition auch für sich wichtig erachten. Da würde ich als Wesentlichste sagen, wir selber müssen uns organisieren. Wir selber sind verantwortlich, Räume zu finden, die wir brauchen zum Leben. Und wenn sie uns da an einer Stelle nicht angeboten werden, dann müssen wir sie woanders suchen und selber auch gestalten. Also die Aktivitäten derjenigen, die Anführungszeichen noch dabei sind, sind genauso wichtig. Und die könnten ja zum Beispiel Zeichen setzen, dass sie sich nicht exklusiv verstehen, sondern dass sie auch viele andere Menschen punktuell oder häufiger einladen, mit ihnen diesen Weg zu gehen.
Also der Appell an alle, seid mutig und entdeckt den Propheten in euch.
Ja, ich würde eher sagen, lebt ihn. Entdecken kann man ihn schnell. Das Problem ist, ihn zu leben, weil das nicht ohne Risiko ist.
Na dann, gehen wir auch dieses Risiko ein. Herr Professor Buchholz, ganz herzlichen Dank.
Bitte schön, gern geschehen.
Das war der Pastoraltheologe Rainer Bucher im Gespräch mit Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und jetzt seid ihr gefragt, wie blickt ihr auf das Thema Kirchenaustritte? Wo teilt ihr die Beobachtungen unseres heutigen Gastes? Wo würdet ihr widersprechen? Wo gibt es kreative Ideen, wie Kirchengemeinden mit dieser Entwicklung umgehen können? Immer her damit und mit euren Meinungen auf Facebook, Instagram oder über die Homepage der Katholischen Akademie unter www.lebendig-akademisch.de. Den Link zu Rainer Buchers Podcast Dieses eine Leben und zu einem jüngst erschienenen Sammelband mit einem Beitrag von ihm zur jüngsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung findet ihr genauso wie den Beitrag bei feinschwarz.net zum Thema Kirchenaustritt, wie versprochen, in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Ebenso findet ihr dort den Hinweis auf eine interessante Veranstaltung der Katholischen Akademie in wenigen Tagen im Dresdner Kathedralforum mit Dr. Tobias Kläden und Dr. Friederike Erichsen-Wendt. Zwei Köpfen hinter der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung blicken die beiden christlichen Akademien in Sachsen auf die zentralen Erkenntnisse der KMU am 3. Juni um 19.30 Uhr unter dem Titel Katholisch, Evangelisch, Konfessionslos. Was eint, was unterscheidet? Schon jetzt herzliche Einladung von uns zum Mitdiskutieren vor Ort. Und wie immer freuen wir uns über eure Unterstützung. Wenn euch unser Podcast gefällt, bitte empfehlt uns weiter oder hinterlasst uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co. gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns ungemein und wir freuen uns wirklich über euren Support. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.